Investiere in dein Leben. Der Podcast moderiert von Wolfgang Jutz von Credo Vermögensmanagement.
Herzlich willkommen zum Podcast Investiere in dein Leben. Gastgeber ist Wolfgang Jutz. Er lebt in Fürth und unser Gast ist Mr. Fürth. Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister der Stadt Fürth seit fast 25 Jahren. Was ist das Besondere an Fürth? Fürth ist keine reiche Bilderbuchstadt ohne Probleme, aber die Stadt hat in den vergangenen Jahren was geschafft, was viele Kommunen nicht schaffen. Gleichzeitig investieren und Schulden abbauen. Sie bringen drei Dinge zusammen: lange Amtszeit, messbare Erfolge und klare Sätze. Schön, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Hallo, grüße Sie, Herr Dr. Jung.
Ja, grüße Sie auch und Gruß an alle Hörerinnen und Hörer.
Hallo Wolfgang, grüß dich.
Ja, grüß dich Peter. Schön, dass wir die Zeit haben und dass wir hier zusammen sind und jetzt miteinander sprechen.
Ja, mein Name ist Peter Heinrich aus dem Börsenradiostudio. Steigen wir gleich ein. Wie haben Sie es eigentlich geschafft, Schulden abzubauen? Die Lage ist in Wirklichkeit besser, als wir das alle wahrnehmen, gefühlt wahrnehmen. Wie ist denn die Lage der Stadt Fürth, Herr Jung?
Ja, da muss man in die Geschichte zurückblicken. Also bis 2009 hatten wir auch in Fürth eine Kultur, dass wir Schulden aufgenommen haben, jedes Jahr. Und dann kam die große Quelle-Insolvenz und es ging uns ganz schlecht und wir hatten hohe Arbeitslosenquote. Und die Regierung von Mittelfranken hat klar erklärt, so können wir nicht weitermachen. Ihr müsst sparsamer sein, ihr müsst Prioritäten setzen und da was verändern. Ja, das haben wir uns dann zu Herzen genommen und tatsächlich ist es dann gelungen, von 2010 bis jetzt einschließlich 26, 16 Jahre in Folge Schulden abzubauen. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig gewesen bis 25, weil es gute Jahre waren wirtschaftlich. Das muss man schon auch ehrlich sagen, es waren gute Jahre. Wir konnten nicht nur Schulden abbauen, sondern wir haben auch Rücklagen schaffen können. Aktuell etwa 150 Millionen, klingt super. Aber seit 26 müssen wir Rücklagen entnehmen. Das bedeutet, auch bei uns reichen jetzt nicht mehr die Einnahmen, um die Ausgaben zu stemmen. Und es war mir als Privatmann, wenn man anfängt, Rücklagen zu entnehmen, das ist endlich. Das hält ja eine gewisse Zeit. Und deswegen versuchen wir weiterhin maßvoll Schulden abzubauen. Wir versuchen weiterhin so zu wirtschaften, dass wir mit den Rücklagen möglichst lange auskommen. Und ich hoffe, dass das für die nächsten Jahre weiter gut gelingt. Die Chancen sind da, aber es ist schon schwieriger geworden. Einfach weil die Anforderungen an die Kommunen, gerade im Sozialbereich, extrem gestiegen sind.
Ja, denken Sie, dass das mehr ein Problem der Einnahmen ist, also dass Gewerbesteuereinnahmen geringer werden, oder ist es mehr, dass die Verpflichtungen auf der Ausgabenseite weiter steigen?
Da gibt es aus Fördersicht eine klare Antwort. Es ist ein Ausgabenproblem. Es gibt Städte, die sehr autogeprägt sind, wie zum Beispiel Ingolstadt. Es ist natürlich auch ein Einnahmethema. Wenn das größte Unternehmen plötzlich nicht mehr da ist oder zahlt ausreichend, dann haben die ein Einnahmeproblem. Die meisten Städte aber haben eher ein Ausgabenproblem.
Wie sehen Sie das eigentlich bei der Vielzahl der Aufgaben, die eine Stadt so hat, also im sozialen Bereich, im Bereich der Infrastruktur? Das ist ja auch schwierig, alles gleichzeitig zu stemmen. Und wenn man jetzt meinetwegen Nürnberg und Fürth miteinander vergleicht, dann sieht man ja, wie in Nürnberg beispielsweise die Schulden in den letzten Jahren nochmal massiv nach oben gegangen sind. Meinen Sie, dass Nürnberg und Fürth ähnliche strukturelle Aufgaben haben oder ist Nürnberg da noch ganz anders gefordert?
Also man muss schon ehrlich sein, Nürnberg hat schon nochmal andere Anforderungen. Wir haben hier in Fürth weder einen Tiergarten noch einen Flughafen, der auch für Fürth wichtig ist, das muss man auch dazu sagen. Aber von der Sozialstruktur ist Nürnberg und Fürth durchaus vergleichbar und damit auch von den Kernaufgaben.
Wir wollen uns ja nicht nur über Lokalpolitik Kaffeeklatsch machen, sondern eigentlich ein großes Bild malen. Finanzdisziplin, da haben wir schon ein bisschen was gehört davon. Standortpolitik, Migration, Sozialstaat, Wirtschaft und Vertrauen. Herr Jutz ist ja sozusagen Vermögensverwalter. Ist eine Stadt wie ein Depot? Wer zu viel Fremdkapital hat, verliert in schlechten Zeiten die Handlungsfreiheit?
Also wie ein Depot ist leider schwierig gesagt, aber es ist nicht viel anders als bei jedem privaten Unternehmen. Also es ist immer gut, so viel Ausgaben nur zu haben, wie man Einnahmen hat. Es ist wichtig, dass man schon mal eine Investition auch über Kredite finanziert, aber nicht den laufenden Unterhalt. Und wenn die Spirale nämlich beginnt, dass man die laufenden Ausgaben über Schulden decken muss, dann läuft was nicht gut ist.
kommunale Politik hat ja ganz konkrete Probleme jetzt meinetwegen, anders als in der Bundespolitik. In der Bundespolitik, da machen wir uns ja um grundsätzliche Themen Gedanken, wie meinetwegen reicht die Rente noch, müssen wir das Rentensystem, die Pflegeversicherung und solche Dinge strukturell verändern. Und auf der lokalen Ebene sind wir ja viel konkreter. Da gibt es die Schule, den Kindergarten, die Pflegeheime, die Infrastruktur. Wie ist dann für Sie der Umgang mit diesen Dingen? Oder wie ist dann Ihr typischer Arbeitsalltag? Sind Sie da viel konkreter gefordert als jetzt, sagen wir mal, im Abstrakten? Oder
ja, also
ist das ähnlich?
Im Rathaus ist man extrem konkret gefordert. Also Beispiel nur, letzte Woche war in Fürth eine Firma, die die Glascontainer entsorgen soll, nicht in der Lage, aus Personalmangel das zu erfüllen. Also ich habe von jedem Glascontainer in Fürth, glaube ich, 10 Bilder von Bürgern zugeschickt bekommen mit der Aufforderung, mich doch sofort darum zu kümmern. Es war leider keiner dabei, der selber gesagt hat, er geht mal hin und nimmt ein paar Flaschen weg und lagert sie bei sich daheim, bis es wieder läuft. Also zu gut Deutsch, die Leute nehmen Probleme wahr und schicken sie über digitale Medien sofort ins Rathaus, aber auch mit der Erwartungshaltung, dass am besten der Bürgermeister das binnen weniger Stunden doch lösen möge. Und da ist schon eine Anspruchshaltung auch da, die mich manchmal erschreckt, weil es ist ja jetzt kein Weltuntergang. Wir leben nicht in der Ukraine, wir leben nicht im Gazastreifen, nur weil mal 3 Tage später der Glascontainer geleert wird. Man könnte es aber meinen, geht die Welt unter.
Also leben auf ein hohen Niveau sozusagen. Aber auf der anderen Seite ist es doch auch schön. Sie sind in der Lage, Lösungen zu erarbeiten und die auch wirklich umzusetzen. Und dann sehen Sie auch Erfolge wahrscheinlich. Hätten Sie vielleicht noch ein Beispiel von so einem Erfolgserlebnis, wo Sie sagen, ey, da bin ich jetzt stolz, das haben wir dann doch schnell und gut gelöst mit unserem Team da im Rathaus und oder unserem Bauhof, wo wir dann immer die Lösung erarbeiten muss dann?
Ja, also das ist natürlich das Schöne, wenn sich zum Beispiel Leute in einer Straße Bäume wünschen und man spricht beim Grünflecken an, es klappt von den Leitungen und im nächsten Herbst haben dann die Leute Bäume in jeder Straße. Dann sind die da durchaus auch dankbar und dann gibt es auch Zufriedenheit. Es gibt eben den Spagat, wie jetzt zum Beispiel mit den Glascontainern. Natürlich kann ich die Firma nerven, aber ich kann es nicht erzwingen. Ich musste auch warten, bis die Mitarbeiter der Firma wieder gesund waren. Und dann denkt natürlich jeder, schon her, ich habe an den OB geschrieben, schon hat es geklappt. Es hätte natürlich so genauso geklappt. Also manchmal profitiert man von Dingen, auf die man wenig Einfluss hat. Dafür wird man mal wieder zur Verantwortung gezogen für Dinge, für die man auch keinen Einfluss hat. Hält sich die Waage.
Ich finde das aber zum Beispiel interessant, jetzt wo die Weltmeisterschaft ansteht, dass erst ein Public Viewing angesetzt wurde und alle sich schon darauf gefreut haben und das dann aufgrund von, ich will mal sagen, Anwohnerbeschwerden, das dann auf einmal abgesagt werden muss. Das ist dann eigentlich auch schade.
Ja, aber auch da ist dann das Leben ein Kompromiss. Also unser Kompromissvorschlag war eben die Spiele, die ganz wichtig sind, nämlich Halbfinale und Finale, die auch um 21 Uhr, die zeigen wir. Und die Spiele der deutschen Mannschaft, die erst nachts um 11 Uhr beginnen, die sind wirklich schwierig, weil da ist dann bis 2 Uhr nachts Lärm und das dann am Donnerstag, das sind schulpflichtige Kinder. Wir haben Menschen, die auch Schicht arbeiten. Wir haben bereits jetzt über 100 Veranstaltungen in dem Umfeld, von Kirchweih bis Weihnachtsmarkt. Die Menschen sollten echt immer auch bereit sein für Kompromisse. Wenn viele Menschen dicht an der Stadt zusammenleben, dann geht's nur mit Kompromiss.
Kann ich aber gut nachvollziehen. Sie sind ja so ein bisschen ein Vorbild von Bürgermeister. Sie sind oft in Medien. Ich habe mir etliche Videos angeguckt. Die waren bei der ARD, NTV, Welt. Kann auch viele aufzählen. Was kann denn Bundespolitik von der Kommunalpolitik lernen? Ich meine, Ihre Antwort lautet ja sinngemäß, weniger Ideologie, mehr Finanzrealität, mehr Umsetzung, mehr Ehrlichkeit über den Grenzen hinweg. Also was könnten andere und die Bundesrepublik von Ihnen lernen?
Also ich will jetzt nicht sagen, dass man von mir was lernen kann, aber die Bundespolitik kann von der Kommunalpolitik lernen, dass es nichts nützt, Dinge schön zu reden. Also wer in einem Rathaus ist, kann niemals sagen, es gibt keine Probleme mit Migration. Migration hat seine Erfolgsgeschichten und tolle Entwicklungen und Beispiele, hat aber auch seine Probleme. Also man sollte sich als allererstes in der Politik immer ehrlich machen. Ehrlichkeit im Erkennen von Problemen ist die Voraussetzung, dass man Probleme lösen kann. Und da sehe ich manchmal in unserer Bundespolitik auch bei den gesellschaftlichen Akteuren zu wenig Bereitschaft.
Ich habe mir in einem Weltinterview angesehen, wie ist die Lage bei Ihnen jetzt? Sie hatten ja damals gesagt, ich weiß nicht, Februar oder März war es, Wir sind rappelvoll. Das war ein Weltinterview. Wie ist denn die aktuelle Lage bei Ihnen?
Also tatsächlich wirkt die Migrationswende, die ich jetzt mal schon der neuen Bundesregierung ein Stück zuschreibe, auch in Fürth. Wir haben auch schon die Möglichkeit gehabt, Einrichtungen zu schließen. Und damit ersparen wir uns auch Kosten, Aufwand. Also es geht jetzt schon deutlich geregelter zu. Und ich sage nicht, alles ist gut, aber ich sage, es ist auf einem guten Weg und es ist mehr geregelt und handelbar, als es noch vor 2 Jahren war.
Sie sind ja von der SPD, Sie sind Bürgermeister und hier ist ja Parteipolitik eher eigentlich auf Rang 2. Hier geht es um die lokalen Probleme, die haben wir schon angesprochen. Kritisieren Sie auch mal die Bundes-SPD, also die SPD, ich würde sagen, die ist ja eine Generation fast jünger als Ihre Generation. Also mal kritisch gesagt, eine SPD mit Frau Baser an der Spitze, da hat man das Risiko, die schafft sich ja fast selber ab, die SPD. Sie hat sich anscheinend noch nicht gefunden, die Partei.
Also in der Tat, es gibt da schon wirklich große Herausforderungen. Wir haben nach wie vor tolle Ministerpräsidentinnen und Präsidenten. Wir haben auch in Bayern schöne Erfolge, wie jetzt bei der Kommunalwahl. Von 25 Oberbürgermeistern kreisfreier Städte steht die SPD 11, die CSU 10. Also es gibt schon noch Politikbereiche, wo die SPD mit guten Leuten punkten kann und auch gefragt ist. Aber ich sehe natürlich schon auch, dass man die letzten Aussagen der Ministerin Baas nicht als hilfreich empfinden kann. Also da muss ich schon ehrlich sein. Unternehmerschelde hilft wenig und zu tun, als gäbe es keine Migration in Sozialsysteme, ist halt grundfalsch und es schafft kein Vertrauen.
Wenn wir nochmal zu Fürth zurückkommen, welche Herausforderungen beschäftigen denn die Bürger aktuell Ihrer Meinung nach am stärksten?
Also bis vor 2 Wochen war es der Klassenerhalt der Spielvereinigung. Da konnte ich im Rathaus natürlich wenig beitragen. Das ist mit viel Glück gelungen, muss man jetzt wirklich sagen. Aber das hat die Menschen auch tatsächlich sehr bewegt und beschäftigt. Ansonsten ist es natürlich unterschiedlich. Also der Kita-Platz kriegt jeder. Das beschäftigt die Menschen weniger. Schwieriger ist schon ein Pflegeplatz. Also da, wer das in der Familie braucht, der hat es nicht einfach. Und auch die Wohnungsversorgung. Also wir sind eine dicht besiedelte Großstadt, sind um 20.000 Menschen gewachsen in den letzten 20 Jahren. Fürth ist sozusagen relativ dicht und voll. Und das spüren die Menschen, die eine neue Wohnung suchen.
Aber nochmal zu der Spielvereinigung. Also ich habe da ja auch mitgefiebert und ich muss sagen, dass dadurch ein guter Zusammenhalt entsteht. Also dieses Gefühl, wir können was schaffen. Also das ist natürlich auch Glück gewesen, aber es hat schon einen gewissen Zusammenhalt gebracht, in herausfordernden Zeiten so einen Erfolg dann zu haben.
Ja, natürlich. Das ist ja das Schöne am Fußball. Darum ist er ja auch weltweit so eine tolle Sportart. Das kann Identität stiften, das ist wie beim Sommermärchen damals in Deutschland. Das kann ein Land voranbringen und zusammenspeisen und das gilt natürlich auch für eine Stadt. Und ja, die Erfahrung dürfte man machen. Trotzdem, man will nicht jedes Jahr zittern müssen und Angst haben müssen. Man freut sich auch mal auf ein entspanntes Jahr.
Das stimmt. Wo sehen Sie denn in Fürth noch den größten Handlungsbedarf in den nächsten Jahren, um die Stadt auch wieder zukunftsfähig zu machen oder weiter zukunftsfähig zu machen? Ja.
Also wir müssen natürlich weiterkommen bei der Digitalisierung unserer Angebote in den Rathäusern, bei der Digitalisierung unserer Schulen. Da ist halt erst die Hälfte geschafft, aber immerhin die Hälfte. Es ist wichtig, dass wir weiter an der Elektromobilität arbeiten. Das halte ich für ganz wesentlich für die Lebensqualität einer Stadt. Ich hatte die Gelegenheit, eine chinesische Metropole zu besuchen, Shenzhen, 20 Millionen Menschen. Das war dort so angenehm ruhig und gute Luft, weil 80% der Fahrzeuge elektrisch waren. Und das hat man gespürt. Und das hat man eben gehört, dass da nicht mehr so viel Lärm ist. Und deswegen, die Weiterentwicklung der Elektromobilität ist schon echt wichtig.
Ja, was können Sie da als Stadt machen?
Also wir können für gute Ladeinfrastruktur sorgen. Da haben wir mittlerweile nach Statistiken mit Regensburg zusammen die beste in Bayern. Wir können bei den eigenen Fuhrparks vorbildlich sein. Und wir können dafür Werbung machen. Letztlich ist es nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass die Leute das Gefühl haben, ein Elektroauto ist zuverlässig und bezahlbar. Durch die hohen Benzinkosten im Augenblick steigen ja mehr um als vorher. Also der Trend ist relativ eindeutig.
Stimmt, das ist so eine richtige Renaissance für die Elektromobilität, obwohl sie so jung ist eigentlich. Ja,
kann man sagen.
Wie würden Sie die Stadt Fürth jemanden beschreiben, der noch nie da war?
Ja, ich würde ihm sagen, darf erleben eine Großstadt, aber trotzdem überschaubar. Eine Stadt mit über 2000 Denkmälern, eine der höchsten Denkmaldichten in Deutschland, in jedem Fall die Nummer 1 in Bayern, im Krieg kaum zerstört, ein reiches, erlebbares jüdisches Erbe und ausgedehntes innerstädtisches Grün durch drei Flusstäler.
Ich finde, dass Fürth sich in den letzten Jahren enorm positiv entwickelt hat. Ich habe das ja von außen wahrgenommen, wo ich noch in Nürnberg gewohnt habe. Und mir gefällt einfach dieses offene Leben und dieses viele Grün und auch die vielen kulturellen Veranstaltungen im Stadtpark oder auch an der Freiheit. Also ich finde, da kann Fürth und Sie auch sehr stolz drauf sein, dass es sich so entwickelt hat. Und trotzdem ist es aber so, dass Sie gesagt haben, dass die finanziellen Mittel begrenzt sind. Wie wollen Sie denn in Zukunft mit den begrenzten Mitteln umgehen? Also was ist das, was auf keinen Fall eingespart werden kann oder wo man auf jeden Fall beibleiben muss?
Was mir zum Beispiel wichtig ist, ist das Thema tatsächlich Sauberkeit. In einer Nachbarstadt hat man eingespart, indem man Abfalleimer abgebaut hat. Das halte ich in jedem Fall für einen falschen Weg. Also lieber habe ich Einsparungen in Bereichen, die eher zum, ja, ob ich jetzt, was weiß ich, 100 Theateraufführungen habe oder nur 97, ist vielleicht nicht so entscheidend. Aber die Papierkörbe würde ich nicht sparen, das muss ich ganz klar sagen. Was ich auch für schlecht halte, ist Einsparungen bei allen Themen, die Kinder betreffen. Denn die Kinder sind Mangelware, sie sind das Wertvollste, was wir in einer Stadt haben. Und wer da gut investiert, der wird auch jahrzehntelang ernten können. Also die Investition in Kinder. Und der andere Bereich ist die Entwicklung von Gewerbeflächen. Das ist meine Erfahrung, dass wir nur dann wirtschaftspolitisch agieren können, wenn wir als Kommune auch Flächen anbieten können. Wer keine Flächen hat, der ist da kein Player. Und deswegen ist immer wieder die Entwicklung von Gewerbeflächen sehr wichtig. Auch wenn das erstmal Geld kostet, rentiert sich das langfristig.
Haben Sie denn Flächen? Ich selber komme aus Bayreuth, kenne Fürth eigentlich immer nur vom Besuch her. Sie haben ja vorhin auch gesagt, Sie haben 20.000 neue Bürger sozusagen. Haben Sie denn genügend Flächen?
Also wir haben erfreulicherweise jetzt 20 Jahre lang durchaus vom Abzug der US-Amerikaner sehr profitieren können. Wir konnten auf ehemaligen Kasernen Tausende von Wohnungen errichten, haben auch noch Gewerbeflächen. Es ist jetzt immer noch um die 70.000 Quadratmeter, die wir jederzeit vermarkten können und die sofort erschlossen sind. Und wir arbeiten aber jetzt schon wieder am nächsten Gewerbegebiet, das dann wieder 150.000 Quadratmeter haben wird. Das wird aber noch 3 bis 5 Jahre dauern.
Gibt es so spezielle Branchen, die sich in Fürth ansiedeln oder ansiedeln sollen? Also gerade jetzt im Technologiebereich, gibt es dort kleinere, mittlere Firmen oder gibt es auch ein paar größere?
Also es ist relativ gut gemischt. Wir sind nicht nur Autostadt oder in einem Bereich. Also bei uns wird vieles produziert, von Bier über Spielwaren, über die Helme von Uwex, die Folien von Kurz. Das sind alles, Gott sei Dank, auch Familienunternehmen, die sehr verwurzelt und verbunden mit der Stadt sind. Neuansiedlung, die Firma Framatom, die nach Fürth wechseln wird mit 400 Arbeitsplätzen. Das ist jetzt Bereich Atomenergie und hier Forschung, Entwicklung, aber ein spannendes Unternehmen, die arbeiten auch in Raumfahrtthemen. Und 400 Arbeitsplätze neu, das ist schon eine Hausnummer für eine Stadt unserer Größenordnung.
Ich glaube, Framatone, die gehörten früher mal zum Siemens-Konzern.
Genau, das war die Kraftwerksunion in Erlangen und hat zu Siemens-Konzern gehört. Ist jetzt ein französischer Staatskonzern. Übrigens ganz interessant, warum baut ein französischer Staatskonzern in Fürth, investiert da viel Geld? Es ist immer noch die deutsche Ingenieurskunst, die auch in Paris einen hohen Ruf hat. Und die sagt, ja, auch wenn Deutschland kein Kunde mehr ist für Atomthemen, ist es wichtig, dass deutsche Ingenieure weiter für uns arbeiten.
Also das ist eine gute Sache. Wie weit trifft Sie denn, sagen wir mal, die Entscheidung, dass in Zirndorf Playmobil jetzt die Produktion verlagert hat? Hat das auch Auswirkungen auf Fürth als Nachbarstadt oder fast gar nicht?
Es hat natürlich alles Auswirkungen in einer Region, weil man miteinander vernetzt ist. Der Zirndorfer arbeitet in Nürnberg, der Nürnberger in Fürth und so weiter. Alles, was die Region schwächt, schwächt natürlich auch Fürth. Und genauso umgekehrt, alles, was die Region stärkt, steigt auch Fürth. Da freue ich mich auch, wenn Nürnberg eine neue Universität kriegt, weil das ist von der Stadtgrenze 6 Kilometer oder 7 Kilometer Luftlinie. Das ist etwas, wovon Fürth auch indirekt immer profitiert.
Gibt es Wohnungsnot in Fürth? Und man hat immer eigentlich in ganz Deutschland die Diskussion, Was kann man gegen steigende Mieten tun?
Also das Wohnungsproblem ist da. Not ist ein harter Begriff. Für manche Menschen mag es tatsächlich wie Not sich anfühlen. Für die meisten ist es so, dass wir in Fürth immer noch die günstigsten Mieten aller bayerischen Großstädte haben. Also von den 8 Großstädten ist man in Fürth schon am günstigsten immer noch mit der Wohnraumversorgung. Aber
wo sind Sie da etwa im Durchschnitt je Quadratmeter?
Also wir sind da immer noch zwischen 9 um die 59.
Okay.
Aber die neuesten Angebotsmieten, die sind auch schon Richtung mit starken Neubauhäufigkeit bei 12 Euro. Wir haben aber auch noch Angebote für 5 Euro bis 5,50 Euro bei vielen Baugenossenschaften. Also große Spannbreite. Aber Tendenz geht auch bei uns nach oben. Das gehört schon zur Wahrheit dazu.
Wenn man jetzt an die Altstadt denkt, die ist ja fantastisch in ihrer Bausubstanz. Aber ich glaube, die steht noch unter Sanierung oder ist noch zum Teil Sanierungsgebiet. Wird das dann in den nächsten Jahren auch noch sukzessive erneuert? Weil da gibt's ja auch noch einige Möglichkeiten, sag ich mal.
Eine Stadt ist nie fertig und nie abgeschlossen. Es gibt noch viele Gebäude, wo wir uns über Sanierungen freuen. Aber es passiert auch da einiges. Gerade bei Wohnimmobilien wird immer noch kräftig investiert und auch saniert.
Und wie sieht es mit dem Verkehr aus, mit der Verkehrssituation in der Stadt? Gibt es da Pläne?
Also es ist jetzt kein Riesenproblem. Es gibt nicht die großen Megastaus. Man kommt voran, zur Raschau ein bisschen langsamer, ansonsten ganz gut. Und es sind viele Wege auch mit dem Fahrrad gut machbar. Also ich würde mal sagen, Fürth ist von der Mobilität her gut unterwegs und gut aufgestellt.
Also ich habe festgestellt, dass man sehr gut mit dem Fahrrad vorankommt, weil es ja auch immer die Herausforderung gibt, in Fürth einen Parkplatz zu finden mit dem Auto. Also von daher versuche ich das Allermeiste mit dem Fahrrad zu machen. Und das sind ja auch kurze Wege, also muss man ja auch ehrlicherweise dazu sagen.
Ja, in Fürth sind die Parkhäuser nie überfüllt, nicht einmal in Weihnachten. Also man findet einen Parkplatz, aber halt dann in einem Parkhaus. Und die sind leider auch in Fürth nicht billig.
Die Stadt lebt ja von Zukunft. Wie wird sie Werbung machen für einen jungen Menschen? Wenn du hier geboren bist, bleibe hier. Was würden Sie einem 16-Jährigen sagen? Oder was würden Sie, wie würden Sie Ihre Stadt verkaufen? Einem, der vielleicht studiert hat und sagt, kommt doch nach Fürth. Gut, klar hängt viel vom Job ab, aber was macht Fürth so lebenswert?
Ja, wenn er eine überschaubare Großstadt haben will, wo sich sicher leben will, wo man Familie gründen kann, wo man auch schnell Kontakte knüpft und überschaubare Netzwerke mit viel Grün haben will, dann ist man in Fürth völlig richtig. Also der Titel sicherste Großstadt in Bayern und Deutschland, den haben wir ja in den letzten 25 Jahren fast regelmäßig gehabt, bis auf einmal, ist mir auch wirklich wichtig, denn da ist auch ein Anspruch dahinter, dass man in Fürth sicher und gut und damit sicherer und besser als in vielen anderen Städten Deutschlands leben kann.
Und warum ist das so? Wie haben Sie diese Sicherheit erreicht? Was können Sie als Stadt dafür tun?
Also als Stadt können wir einmal wirklich die Polizei unterstützen. Wir haben auch eine sehr aufmerksame Bürgerschaft. Dadurch, dass Fürth noch überschaubar ist, schauen die Leute ein wenig drauf. Also wenn in einem Wohnviertel plötzlich ein Auto komisch auftaucht, zu Nachtzeiten nur und da offenkundig spät, dann wird es der Polizei auch gemeldet. Also es gibt noch gewisse soziale Kontrolle.
Was ich gerne noch als Lob an Sie weitergeben möchte, Herr Dr. Jung, Sie zeichnet ja eine sehr große Bürgernähe aus. Also Sie haben für jeden ein offenes Wort, ein offenes Ohr. Und mir hat es auch sehr gut gefallen, wie präsent Sie in den Gesprächen sind und wie Sie dann eben auch zuhören. Gibt es eine Begegnung mit einem Bürger, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist in Ihrer langjährigen Zeit?
Na gut, da gibt es natürlich einige, aber eine besonders schöne in der Woche war Begegnung mit einer Bürgerin. Die hat mir gesagt, ja, Herr Jung, Sie haben mir vor Jahrzehnten schon geholfen. Da habe ich einen Kindergartenplatz gesucht für mein Kind. Es hat dann wunderbar geklappt. Das Kind ist jetzt schon erwachsen, hat selbst ein Kind. Jetzt aber brauche ich für meinen Mann einen Pflegeplatz. Und können Sie mir da auch Tipps geben? Ja, ich konnte Tipps geben. Und das fand ich dann schon beeindruckend, dass ich einen Menschen sozusagen vom Kindergartenplatz bis zum Pflegeplatz für einen Ehemann irgendwie ein Leben lang helfen konnte.
Ja, von der Wiege bis zur Bahre sozusagen, ja.
Ja, ganz so schlimm war es jetzt nicht. Aber immerhin, der Abschnitt zwischen Kind und Pflege, das ist eben der Lebensabschnitt, ja, der 20, 30 Jahre und das ist in dem Fall relativ früh eingetreten. Ja, das hat mir ein bisschen bewegt. Oder was mir auch eine Begegnung war mit einem Kind, spricht mich an und sagt zu mir auf der Straße, kurz vor der Kommunalwahl, Herr Jung, ich möchte Sie so gerne am Sonntag wählen. Und ich frage, wie alt bist du? 12. Ich sage, ja, warum willst du mich denn wählen? Ja, weil es für dich jetzt so schön geworden ist. Das sind so Begegnungen, ja, die bleiben man positiv haften.
Wie oft haben Sie denn eigentlich im Laufe Ihres Arbeitstages Zeit für so direkte Kommunikation und Begegnungen mit den Bürgern?
Also das ergibt sich ja eigentlich fast jeden Tag. Jeden Tag, heute war wegen mir Dienstjubiläen, die 40-Jährigen bei der Stadt. Oder es war eine Gnadenhochzeit eines engagierten Bürgers, der ganz viel geleistet hat für die Stadt, dort bei der Familie. Also man trifft immer wieder auf Menschen und das ist auch das Schöne an meinem Beruf.
Wenn Sie einen schönen Moment herauspicken, gibt es vielleicht einen? Was war denn bisher der schönste Moment als Bürgermeister?
Also einer der ergreifendsten war für mich wie der letzte Besuch von Henry Kissinger, wie er 100 Jahre geworden ist und Fürth besucht hat und ihn am Flughafen verabschiedet hatte und er sich so herzlich bedankt hat für den Tag und auch gesagt hat, für ihn schließt sich mit dem Besuch der Kreis seines Lebens. Und das war für mich schon, er kommt aus Fürth, hat die mit 100 Jahren Fürth nochmal besucht. Tatsächlich ist er dann wenige Monate darauf auch verstorben in New York. Das war schon bewegend, dass so ein Weltbürger, Friedensnobelpreisträger sozusagen in Fürth sagt, hier schließt sich der Kreis meines Lebens.
Ja, das ist sehr bewegend und ist auch sehr schön. Welche Entscheidungen in Ihrem Leben sind Ihnen denn besonders schwer gefallen in Fürth? Gibt es da auch Dinge, schwierige Entscheidungen?
Ja, natürlich, das würde jetzt nicht jeder verstehen, aber da ist mir sehr schwer gefallen. Wir hatten im Freibad einen Sprungturm, der war marode, es hat viel Geld gekostet, die Sanierung, es war Sparmaßnahmen und wir haben dann gesagt, naja, machen wir lieber billige Wasserrutsche. Und der Sprungturm, der war halt für viele Menschen doch irgendwie, auch für Jugendliche, so eine Art Erlebnispunkt. Und da sage ich, ja, das war vielleicht die falsche Entscheidung. Aber gut, ich kann jetzt gerade große Latte an falschen Entscheidungen aus meiner Sicht anführen. Im Kern war das wohl schon meistens richtig und stimmig. Aber es ist mir richtig schwer gefallen, was wegzunehmen, was vielen Menschen auch was bedeutet hat, ja.
Ist auch mal was Lustiges passiert? Also wann mussten Sie zuletzt über was lachen, was während der Amtszeit passiert ist?
Also Gott sei Dank muss man auch immer mal wieder lachen, auch über Kuriositäten, die eben aus der Bürgerschaft an einen herangetragen werden. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken, was war was besonders Lustiges. Ja, genau. Also unsere Wirtschaftsförderung hat, nein, also unser Umweltamt hat verteilt so Wurzeln oder Zwiebeln, wo man einen Garten pflanzen kann oder in einen Blumentopf stecken, damit Fürth noch mehr Pflanzen hat oder grüner wird. Leider hat eine Bürgerin geglaubt, dass seien Süßigkeiten. Na, da also diese erdige Wurzel in den Mund steckt, dann ist auch noch der Zahn hängen geblieben. Und die ist dann mit der Wurzel, mit dem drinsteckenden Zahn zu mir ins Rathausbüro gekommen und hat sich bitterlich beschwert, wie denn die Stadt Süßigkeiten verteilen könnte, in denen dann der Zahn stecken bleibt.
Ja, schon mal witzig. Und was Kurioses, also welche Bürgeranfrage werden Sie wahrscheinlich nie vergessen?
Ja, also eine positive, die ich nie vergessen werde, dass jemand mal für 100.000 Euro Goldbarren spenden wollte. Also man kriegt immer mal eine Spende über Geld, ne? 100.000 Euro passiert auch mal. Aber dass jemand Goldbarren ins Rathaus bringt als Spende, das war schon was ganz Besonderes. Und ich habe eigentlich gedacht, diejenige veräppelt mich, aber tatsächlich kam die Dame dann in Begleitung ihres Sohns mit einer Plastiktüte mit Goldbarren ins Rathaus. Und das war dann schon ein kurios, aber auch angenehm kurios.
Das ist ja vor allem in der Plastiktüte, ne? Da erwartet man.
Ja, ja genau. Der Plastiktüte waren dann die Goldbarren.
Die unauffälligsten Transporte sind meistens die wichtigsten. Ja, dann schlage ich vor, wir kommen so langsam zum Abschluss. Wir haben so eine Art Schnell-Entweder-Oder-Runde vorbereitet. Wolfgang, willst du damit anfangen?
Mhm. Sind Sie eher Frühaufsteher oder eher eine Nachteule?
Eindeutig früh.
Und bevorzugen Sie lieber E-Mail oder Telefon?
Mittlerweile öfter E-Mail.
Okay. Und was ist Ihnen lieber, das Stadtfest oder die Stadtratssitzung?
Fest.
Und Fahrrad oder Auto?
Fahrrad.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Und möchten Sie lieber eine schwierige Entscheidung treffen oder eine lange Sitzung besuchen?
Lieber schwierige Entscheidung.
Kommen wir so ein bisschen zur Schlussrunde. Welche Botschaft möchten Sie denn als Bürgermeister den Bürgerinnen und Bürgern mitgeben?
Ich möchte allen Menschen immer mitgeben, dass es so viel Anlass gibt, auch zur Dankbarkeit. Also in Deutschland wird viel gejammert und geschimpft, siehe der Glascontainer, wo nicht gleich abgeholt wird. Aber dass so viel doch auch funktioniert in unserem Land, das ist Gesundheitswesen, dass man sicher sein kann, dass hier kein Krieg herrscht, dass im Großen und Ganzen die Behörden funktionieren. Also es gibt ganz viel Anlass eigentlich zur Dankbarkeit, und dass man sich das immer wieder ein wenig bewusst macht, das bereichert auch das Leben.
Ja, das stimmt. Also das kann ich nur bestätigen. Das ist halt auch bei uns so, dass wir mit meiner Kollegin zusammen morgens immer erst einmal beten und danken dafür, dass Gott uns so viel Gutes geschenkt und anvertraut hat. Das finde ich einen sehr wichtigen Grundsatz. Herr Dr. Jung, was möchten Sie denn bis zum Ende Ihrer Amtszeit unbedingt noch erreicht haben?
Ja, also es gibt in Fürth einen Bereich, ich nenne ihn Pegnitzquartier. Das haben wir an der Rednitz im anderen Fluss schon geschafft, eine schöne Uferpromenade. Und ich möchte gerne eine Uferpromenade und schöne, tolle Plätze mit hoher Aufenthaltsqualität und viel Grün auch an der Pegnitz noch.
Naja. Und zum Abschluss noch, wenn eine schöne Fee vorbeikommt und Ihnen dann sagt, Mensch, Herr Jung, Sie haben da jetzt drei Wünsche frei oder nur einen für die Stadt. Welche wären denn das?
Ein friedliches Zusammenleben der Menschen. Ein gutes Miteinander.
Herr Jung, ich bedanke mich für die Einblicke, auch die persönlichen.
Danke eben auch für die spannende Unterhaltung. Ich wünsche Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern auch alles Gute, bleibt gesund und behütet. Und vielen Dank für Ihr Interesse an Fürth und seiner Entwicklung. Einen schönen Tag.
Das war der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Abonnieren Sie den Podcast und bitte bewerten Sie uns mit 5 Sternen.